Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen alle zusammen, unsere lieben Zuhörer, für eine neue Ausgabe von Frisch serviert. Wir haben heute einen Gast. Das ist der Arne. Arne, hallo.
Hallo Christian.
Du hast jetzt gar nicht damit gerechnet, dass du sofort was sagen musst. Aber viel wichtiger noch als wir beide ist unser Gast Daniel Fehling, Ministerialrat alias Referatsleiter beim Bundesfinanzministerium in Berlin. Hallo Daniel, wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
Hallihallo.
Und was machen wir heute? Wir machen einen Blick hinter die Kulissen. Und wo wären die Kulissen interessanter als beim BMF, wenn man Steuernerd ist? Ansonsten könnte man sich vielleicht interessantere Kulissen vorstellen. Deswegen wollen wir heute diesen Blick hinter die Kulissen des BMF mit dem Daniel wagen. Und der Daniel hat uns auch zugesagt, dass er jede Frage beantworten wird, nur halt nicht vielleicht so, wie wir sie uns vorstellen. Das heißt, es gibt keine Off-Limits-Fragen, aber natürlich Off-Limit-Antworten. So kann man das auch spielen. Ja, also was vielleicht als Eingang, was mich wahnsinnig interessieren würde, Daniel, wie verschlägt es einen zum BMF? Bewirbt man sich da direkt oder wie hat sich deine Karriere, wie hat sich dein Weg zum BMF ergeben?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Wege. Ich kann mal erzählen, wie es bei mir gelaufen ist. Ich war als Jurist zunächst als Anwalt tätig in einer Großkanzlei in München im Steuerrecht. Und dann nach einer gewissen Weile bin ich aber nach Berlin gegangen und wollte mal was anderes machen. Und da habe ich mich direkt beim BMF beworben und das geht. Also man kann sich direkt beim BMF bewerben. Damals, das ist auch schon wieder 16 Jahre her, da brauchte man noch Berufserfahrung, um sich beim BMF bewerben zu können. Das ist mittlerweile aber gar nicht mehr nötig. Also wer zum Beispiel als Jurist oder auch als Ökonom sagt, er möchte sich direkt beim BMF bewerben, dann gucken die natürlich noch mal ein bisschen sich die Sachen im Einzelnen an. Aber das kann klappen. Und ein anderer Weg ist beispielsweise, dass man bei einem Finanzamt tätig ist, also schon im öffentlichen Dienst oder in der Finanzverwaltung eben bereits angekommen ist. Und dann kann man sich zum BMF versetzen lassen. Das sind so die üblichen Wege. Aber das heißt, es gibt eigentlich nicht den einen Weg, sondern da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Kurze Zwischenfrage, weil ich sehe, dass der Arne schon nervös wird. Der ist ja jetzt kein Jurist, der Arne, auch wenn er immer sehr juristisch rüberkommt. Der hätte aber trotzdem auch eine Chance. Also Berufserfahrung kann man, glaube ich, gelten lassen. Also Arne könnte sich auch bewerben. Oder muss man, wenn man da irgendwie durchstarten möchte, hat man als Jurist da bessere Chancen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also gerade auch in der Steuerabteilung sind in den letzten Jahren mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen dazugekommen, die nicht Jura studiert haben, sondern die eine ökonomische Ausbildung haben. Das ist ja auch äußerst nur zu begrüßen, damit man eben die unterschiedlichen Perspektiven sieht. Es hängt dann immer so ein bisschen davon ab, was für ein Abschluss, wann genau. Also das müsste man sich doch nochmal anschauen. Aber grundsätzlich ist das natürlich möglich.
Also das ist schön, das freut mich. Da haben wir immer noch mal eine zweite Möglichkeit. Wer weiß, was noch so im Leben passiert. Übrigens wollte ich noch sagen, wir haben heute ja nicht nur Daniel dich dabei, sondern auch jetzt zwei Herausgeber nach der ISDR dabei. Und ich bin als Schriftenleiter dabei, weil wir haben im Beck-Verlag als Kooperationspartner. Das wollte ich noch sagen, lieber Daniel, lieber Christian, es freut mich natürlich besonders, dass wir in der Konstellation hier noch zusammenkommen an der Stelle. Aber das war Seitennotiz.
Seitennotiz, da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt.
Ja, das stimmt. Also von daher, und Daniel, da wollte ich mal aufs BMF zurückkommen, weil du sagtest, das BMF. Jetzt, einige zu Hause wissen sicherlich auch, dass das BMF natürlich verschiedene, also durchaus vielfältig ist. Vielleicht kannst du einfach noch mal ganz kurz beschreiben, was das BMF ist. Und du stehst ja auch nur für einen Teil sozusagen. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Worte zu verlieren, wie die Organisation ist an der Stelle. Wenn ich Organigramm mir anschaue, was sehe ich denn da so alles und wo findet ihr euch dann? Wofür stehst du?
Ja, also das Organigramm kann man sich ja im Internet anschauen, aber das ist ziemlich verwirrend. Also ich würde es mir eher nicht anschauen. Aber ich kann es versuchen, kurz zu beschreiben. Also wir haben ungefähr 2000 Beschäftigte, sogar ein bisschen mehr. Fast alle sind auch in Berlin tätig, in der Wilhelmstraße, also ziemlich zentral. Und es gibt 10 Abteilungen, wenn ich richtig gezählt habe, die eben unterschiedliche Themen bearbeiten. Im Wesentlichen hat alles irgendwie mit Finanzpolitik zu tun. Also es gibt die Steuerabteilung natürlich, über die wir ja wahrscheinlich nachher noch mehr wissen wollen. Die Zollabteilung gibt es auch. Das sind so die Abteilungen, salopp gesagt, die das Geld reinholen. Und dann gibt es aber beispielsweise auch die Haushaltsabteilung, die gibt das Geld dann wieder aus. Achtet aber natürlich darauf, dass alles ordnungsgemäß funktioniert und dass das Geld auch richtig eingesetzt wird. Das sind, denke ich mal, so die großen Abteilungen, die man kennt. Aber es gibt beispielsweise auch Kolleginnen und Kollegen, die kümmern sich um Fragen wie Wiedergutmachungsansprüche aus der Nazizeit, Holocaust-Überlebende. Das ist natürlich ganz wichtig. Oder auch DDR-Folgen gibt es teilweise auch noch. Also es sind verschiedene Fragen. Eigentlich alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat, wird von irgendjemandem da betreut.
Aber es ist nicht angedacht, eine Wiedergutmachungsstelle für globale Mindeststeueropfer einzurichten, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man davon Opfer reden kann oder ob das nicht eine Segnung ist.
Ach, das hast du schön gesagt. Wie gesagt, es gibt weder Off-Limit-Antworten noch Fragen. Daniel, was ja, glaube ich, ein Unterschied in Deutschland stark ist, wenn man Richtung Ausland schaut, gerade auch die USA und auf den Karriereweg blickt. Das hatten wir auch schon mit verschiedenen US-Kollegen auch in dem Podcast mal reflektiert. Da ist der Karriereweg offener, also oder transparenter. Man kann viel mehr wechseln zwischen freier Wirtschaft, Beratung und auch einer Treasury oder dem Internal Revenue Service. Das sieht man sehr, sehr selten in Deutschland, vielleicht dann bei politischen Beamten, die dann halt zum Wechsel gezwungen werden bei einer neuen Regierung. Aber ansonsten, ich glaube, die Wahrnehmung richtig. Viel Wechsel ist dann nicht, oder? Kannst du das irgendwie erklären? Gibt es da Gründe dafür oder ist das einfach traditionell so?
Also, ich glaube, der Hauptgrund ist, warum wir diese Wechsel nicht so oft sehen, ist, dass für viele Beamte die Versorgungs- und Pensionsansprüche ein wesentlicher Bestandteil des Pakets sind. Und wenn ich jetzt mal für eine Zeit lang das Haus verlassen wollte, dann kann ich das eine Weile, glaube ich, mir noch gut schreiben lassen, aber irgendwann ist das weg. Vor allem, wenn ich dann endgültig in die freie Wirtschaft wechsle oder es wird angerechnet. Also, jedenfalls ist das für viele finanziell dann nicht mehr so attraktiv, da rauszugehen. Umgekehrt, man kann auch später noch mal ins Haus kommen, auch aus der freien Wirtschaft. Aber auch da wird es dann schon schwierig. Das hängt ein bisschen von der Position ab. Also ein Staatssekretär, glaube ich, kann relativ einfach immer ins Haus kommen. Auch bei Abteilungsleitungen, also alles, was recht weit oben ist, da gibt es, glaube ich, eine gewisse Flexibilität. Aber Leute jetzt so auf meiner Ebene, der wäre das sehr ungewöhnlich.
Und ja, im BMF für euch ist natürlich ein großes Thema Gesetzgebung und die Begleitung der Gesetzgebung und Verwaltungsvorschriften. Vielleicht kannst du einfach mal ein Stück weg so beschreiben, wie das so aussieht, wenn so ein Gesetzgebungsverfahren läuft und wie sieht das Team aus, dahinter, dass das so ein Gesetzgebungsverfahren betreut, würde mich interessieren. Da ist man als Einzelkämpfer mit dabei, sind das verschiedene Personen, hängt vielleicht auch ein bisschen vom Gesetz ab, das Mindeststeuergesetz beispielsweise würde ich mal unterstellen, das werden wahrscheinlich ein paar mehr sein. Aber das würde mal so mich interessieren, wie das vom Verfahren ist und dann auch, wenn es dann weitergeht im Gesetzgebungsverfahren, man sitzt dann sozusagen in einer Anhörung dabei, weiß ich selbst, wenn ich mal sachverständig angefragt werde, dann ist man ja auch mal manchmal auch mit dabei und hört sich dann auch die Hinweise an, in welcher Form hat man Chance, das aufzugreifen, welche Bedeutung haben Stellungnahmen, so das Ganze drumherum würde mich mal interessieren, wie du das beschreiben würdest, ja.
Oh ja, das ist eine große Frage. Mal grundsätzlich gilt, wir sind in der Steuerabteilung ungefähr, ich glaube, 200, bisschen mehr als 200 Leute. Und wir sind ziemlich stark aufgeteilt auf ja, Zuständigkeiten, wie wir das nennen. Also das heißt, es gibt Experten für bestimmte Bereiche. So, und jetzt stell dir vor, Arne, du würdest also bei uns anfangen, würde mich sehr freuen. Können wir vielleicht nachher noch darüber reden, wenn der Podcast vorbei ist. Und dann wärst du also zuständig für, ich sag mal, Lohnsteuer, irgendwelche Paragraphen. Und du willst in dem Bereich jetzt gerne, dass eine Änderung vorgenommen wird. Keine Ahnung, weil der BFH irgendwas entschieden hat, wo du meinst, dass man reagieren sollte. So, dann wäre es quasi deine Aufgabe, erstmal dir konzeptionell zu überlegen, wie soll denn die Neuregelung aussehen und wie würde man die begründen. Das machst du aber nicht alleine, sondern wir arbeiten immer in Teams. Also so ein Referat hat üblicherweise irgendwas zwischen 8 und 15 Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, du wärst da nicht auf dich allein gestellt, sondern man macht das im Team. So, und dann, wenn du das Gefühl hast, ich habe jetzt eine gute Idee, dann würdest du die noch mit anderen abstimmen. Also wir haben viele unterschiedliche Experten. Das heißt, du würdest vielleicht auch noch die Leute aus der Abgabenordnung hinzubitten oder vielleicht noch vom Verfassungsreferat, je nachdem, was du noch brauchst, an Input, damit deine Regelung wirklich sauber ist. Dann empfiehlt es sich häufig, das auch mit den Bundesländern schon mal abzustimmen. Es gibt verschiedene Gremien, wo wir mit den Bundesländern regelmäßig uns austauschen zu steuerlichen Fragestellungen. Das böte sich auch an, damit du die Praxiserfahrungen aus den Finanzverwaltungen quasi da auch mit berücksichtigst. Hat auch gleichzeitig den Vorteil, dass die Bundesländer nicht überrascht sind, dass du da eine Änderung planst. Spätestens dann im Gesetzgebungsverfahren im Bundesrat würden die Länder ja sowieso zustimmen müssen. Insofern wäre das allein deswegen praktisch. Naja, und dann geht das alles so seinen Weg. Und wenn du meinst, das ist jetzt in etwa fertig, dann musst du dir auf jeden Fall die politische Billigung davon einholen lassen. Also unser Minister muss Gesetzentwürfe billigen, bevor die überhaupt irgendwo hingehen dürfen. Das heißt, das müsstest du dir abholen. Und dann für die eigentliche Gesetzgebungsverfahren haben wir zum Glück auch Spezialisten bei uns in der Steuerabteilung. Da gibt es ein eigenes Team. Das kann dir dann sagen, welches Gesetz dafür vielleicht geeignet ist, ob du ein eigenes Gesetz dafür anstoßen solltest und so weiter. Und darüber geht das dann alles seinen Weg und findet dann vielleicht hoffentlich irgendwann auch mal dann seinen Weg als Referentenentwurf auf der Homepage und dann geht es von dort in das normale Gesetzgebungsverfahren.
Übrigens, Christian, das macht Daniel richtig super, wie er das erklärt. Ich hätte jetzt richtig Lust anzufangen. Also Daniel, wenn demnächst ihr jetzt ganz viele Bewerbungsstürme habt, müsst ihr uns dann noch mal überlegen, wie ihr euch da revanchieren könnt bei unserem Podcast. Aber das ist eine Seitenbemerkung. Nee, also wirklich.
Baut ihr gerade auf? Ich weiß es gar nicht. Sucht ihr?
Leider haben wir so einen Abbaupfad, wie im Koalitionsvertrag stehen. Und das Bundesfinanzministerium wäre nicht das Bundesfinanzministerium, wenn wir das nicht besonders sozusagen ambitioniert angehen wollten. Aber das ist alles sozusagen noch nicht spruchreif. Also in den letzten Jahren haben wir immer wieder Leute eingestellt. Im Moment muss man mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ich hätte noch eine Frage zu dem, was du eben erläutert hast. Die politische Billigung des Ministers einholen. Du hast ja jetzt schon diverse Minister erlebt, deswegen brauchen wir es gar nicht individualisieren. Aber da würde mich ernsthaft mal interessieren, das sind ja keine Steuerfachleute, können sie ja nicht sein. Ja? Wie weit geht man da ins Detail? Ist das wirklich Top-Level nur politisch oder gibt es dann auch mal ein Drill-Down in irgendwelche echten Detailfragen? Kann man das aussteuern als Referent? Also ich meine, tatsächlich ist es ja so ein bisschen, wie ich was erläutere, wie ich in den Wald hineinrufe, so kommt es auch heraus. Beispiel Mindeststeuer, viele Leute sagen, super einfach, 15% vom, das kann ja nicht so schwer sein, das kann doch jeder rechnen, das ist doch ein Dreisatz, ja. Die Realität sieht ja anders aus. Wie gestalteten sich diese Abstimmungen?
Naja, also je weiter man nach oben kommt in der Hierarchie, desto politischer wird es natürlich und desto weniger fachlich. Also kann ja auch gar nicht anders sein. Wenn ein Minister 2000 Kollegen und Kollegen unter sich hat, dann kann er nicht alle Fachthemen von denen genauso gut beherrschen wie die selbst. Also ist deine Aufgabe als Referent, dass du auch die politisch wichtigsten Botschaften quasi rausziehst und auch dann direkt so aufschreibst, dass sie schnell verständlich sind. Gleichzeitig, dass du auch aufschreibst, wo es möglicherweise politische Widerstände geben könnte, sodass die Leute sensibilisiert sind und vielleicht wissen, auf welche Diskussionen sie sich dann noch einlassen müssen. Aber es ist auch schon durchaus üblich, dass auf den Weg hoch zum Minister, also da kommen ja noch dann Abteilungsleiterin, Staatssekretäre und so weiter, dass da schon nochmal fachliche Schleifen gedreht werden und dass der Staatssekretär sagt, ich habe das gesehen, ich will das nochmal mit euch diskutieren, weil ich bestimmte Fragen noch klären möchte. Denn im Zweifel wird der Minister den Staatssekretär fragen, wie mit bestimmten Dingen umzugehen ist, dass die Leute wollen sich dann auch gut vorbereiten. Das gibt es schon auch. Ganz am Ende, ob der Minister wirklich alle 101 Paragraphen des Mindeststeuergesetzes dann selber gelesen haben wird, das weiß ich nicht. Ich würde einfach mal sagen, ganz sicher. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht.
Ich habe nur deshalb gefragt, weil es natürlich aus einer, ich verwende immer noch das Wort Lobbyismus, ich finde auch nichts dabei, aus einer lobbyistischen Perspektive interessant ist, auf welchen Ebenen man ansetzen sollte. Und natürlich, ich glaube, es ist opportun, eigentlich auf allen Ebenen anzusetzen. Das haben wir auch schon gemerkt. Ist ja auch offensichtlich, dass man natürlich den Detailgrad und die Detailverliebtheit anpassen muss, weil man ansonsten sein Gegenüber verliert, je weiter man nach oben kommt. Aber ich glaube tatsächlich, ja, es passt auch zu dem, was du gesagt hast, keine Ebene ist da verloren. Da kann man auf allen Ebenen arbeiten. Ist ja auch schön.
Also, was mich noch interessieren würde an der Stelle, weil du jetzt das Wort Lobbyismus in den Mund genommen, Christian, daneben gibt es ja noch die Berufsverbände. Ich engagiere mich ja auch beim IDW, im Steuerausschuss mit dabei und versuchen ja dann auch mal Stellungnahmen zu schreiben, wo wir bewusst versuchen, politische Erwägungen immer auszublenden. Also Frage von Steuersatz haben bei uns nichts zu suchen, Stellungnahmen. Da muss man wahrscheinlich die Politik oder dann in der Zusammenhang mit Interessenvertretern diskutieren. Wie ist das, Daniel, wenn wir jetzt vom IDW was schicken, was dann immer versucht, technisch dann anzugehen, wo man versucht, Problemfelder zu entdecken, wo man gegen korrigieren muss? Kannst du uns Mut machen, von denen, die ja mitschreiben, dass das gelesen wird und auch Eingang findet? Wir haben manchmal so den Eindruck, aber vielleicht ist das, was auch einige, die sich engagieren, nochmal sehr interessiert, und vielleicht ja Mut macht, auch weiter sich zu engagieren.
Ja, diese IDW-Stellungnahmen kenne ich. Also da muss man sich auch mal erstmal Zeit nehmen, um das zu lesen. Aber das meine ich als Kompliment. Das wird alles gelesen. Also natürlich nicht von jedem, aber die, die zuständig sind, also jetzt wieder du als Referent für deinen Lohnsteuerparagraf, natürlich liest du das alles. Also das ist auch die Erwartung im Haus, dass man immer noch der Experte ist und während des ganzen Prozesses auch der Experte bleibt. Das heißt, du musst dich auch mit allem auseinandersetzen, was da kommt. Ob das jetzt fachlich geschrieben ist oder ob das politisch geschrieben ist, ist alles relevant, weil du musst sozusagen ja das ganze Thema und die ganze Diskussion kennen, um auch dann wiederum deinen Staatssekretär, deinen Minister weiter optimal beraten zu können. Also das ist, nichts davon ist vergeben, alles wird gelesen, es wird halt nicht alles befolgt. Das ist vielleicht dann so der Wermutstropfen. Aber nur weil man da keine Rückmeldung zu kriegt, heißt es nicht, dass es irgendwie im Off verschwunden wäre, sondern das wird von uns alles gelesen.
Und mit den Ländern an der Stelle, also ich habe irgendwas mitgenommen, wir müssen es kürzer fassen, Daniel. Von daher, wenn wir dann zu lang schreiben, müssen wir ein bisschen darauf achten.
Aushören können. Ich habe das nicht rausgehört. Ich habe
Habe
nur
ich
vor
das?
rausgehört.
Naja. Aber mit den Ländern, das würde mich auch nochmal interessieren, so mit ein Miteinander, weil man muss ja da auch so ein bisschen zusammenkommen. Ist es so, dass man von vornherein schon versucht, immer da auch eine Einbeziehung zu gewährleisten, ist vielleicht ein bisschen auch abhängig von den politischen Gegebenheiten, ne? Aber wie ist es da nochmal an der Stelle das Miteinander mit den Ländervertretern? Wie kann man das beschreiben?
Ja, das gestaltet sich, würde ich sagen, unterschiedlich. Also in der Tat, es gibt manche Gesetzesvorhaben, die laufen nach meiner Beobachtung so, dass der Zeitdruck sehr groß ist oder im Koalitionsvertrag steht das fast schon schwarz auf weiß drin, was gemacht werden soll. Dann passiert es oft so, dass BMF oder die Bundesregierung erstmal einen Entwurf fertigt und den dann an die Länder schickt. Und dann haben die den vorher auch nicht gesehen. Aber es gibt andere Vorhaben, wo man vielleicht mehr Zeit hat, wo man auch technischer arbeiten muss und unbedingt das gerne im Bund-Länder-Kreis gemeinsam arbeiten will. Da passiert das wirklich in einem intensiven und vertrauensvollen Austausch mit den Ländern, sodass es am Ende auch fast schon ein gemeinsamer Regelungsentwurf ist. Es gibt so Bund-Länder-Arbeitsgruppen mit Experten, die dann Paragraph für Paragraph zusammen entwickeln.
DBAs, die sind auch noch bei euch, ne? Da ist, glaube ich, auch noch mal vielleicht ganz interessant zu erfahren, wie das so funktioniert. Ihr habt, glaube ich, auch eine Aufteilung nach verschiedenen Ländern und Zuständigkeiten. Und da ist es dann auch so, dass dann ein Team das von A bis Z begleitet. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Das würde auch noch mal vielleicht einige zu Hause interessieren. Und ja, welche DBAs gibt es überhaupt demnächst? Welche kommen, wenn du was dazu sagen kannst, magst? Das ist für Deutschland ja ein wichtiges Instrument, ja.
Ja, genau. Also wir haben im BMF, in der Steuerabteilung, haben wir zwei Referate, die sich um DBAs kümmern. In einem von denen bin ich. Wir machen die meisten europäischen DBAs, haben noch die USA und Japan dabei und auch die Grundsatzfragen. Das beinhaltet zum Beispiel auch die Arbeiten am OECD-Musterabkommen, am Musterkommentar und so weiter. Also das machen wir auch. Ja, es sind Teams, jeweils so zwei oder drei Kolleginnen und Kollegen, die sich immer um ein DBA kümmern. Und die meiste Arbeit mit den DBAs, die wir schon haben, ist im Wesentlichen die Pflege des DBAs. Also Anwendungsfragen, die sich in der Praxis zeigen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, im Land Nordrhein-Westfalen ist jetzt zum DBA Holland irgendeine Frage aufgekommen. Und da zeichnet sich schon ab, das ist keine Einzelfrage, sondern das könnte öfter mal auftauchen. Da lohnt sich das dann im Bund-Länder-Kreis zu diskutieren und abzustimmen. Ne? Also das ist sozusagen fortlaufende Frage der Anwendung von DBA-Bestimmungen. Hinzu kommt, dass wir DBAs hin und wieder neu verhandeln, in dem Sinne, dass wir sie ändern durch Revisionsprotokolle. Das sind dann auch wieder dieselben Leute, die dieses DBA ohnehin bei sich haben. Die tauschen sich dann mit dem anderen Land aus. Man identifiziert, was man ändern möchte. Und dann gibt es Verhandlungsrunden, zwei, drei, manchmal auch vier. Das dauert so vielleicht ein, zwei, drei Jahre. Und dann kommt man zu einer Änderung. Und die ist dann leider aber noch nicht in dem Moment fertig, sondern dann folgt noch ein ziemlich umständlicher Prozess, wo Sprachfassungen verglichen werden. Wir haben Förmlichkeitsprüfungen, die das Auswärtige Amt vornimmt. Am Ende muss noch ratifiziert werden durch Austausch der Urkunden. Also all das kann noch mal ein paar Jahre dauern. Aber das ist eigentlich das Schönste dann an der DBA-Zuständigkeit, dass man auch diese Verhandlungen führen kann und am Ende hoffentlich ein neues DBA hat oder ein geändertes. Und über welche DBAs wir verhandeln, da machen wir ja immer einmal im Januar machen wir so eine Liste im BMF-Schreiben, da steht das drin. Und wenn man zwischen den Zeilen liest oder wenn man genau hinschaut, steht da auch eine Menge drin. Also immer dann, wenn Länder da aufgeführt sind, wo es schon ein DBA gibt und die werden dort trotzdem genannt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass wir gerade offensichtlich da Verhandlungen führen. Oder wenn da Länder genannt sind, die früher noch nie da standen, zum Beispiel Andorra war letztens in der Liste, dann ist das ein möglicher kleiner Hinweis, dass da was passieren könnte.
Und Daniel, wir haben ja in Deutschland auch so ein bisschen die Art, dass wir mal mit innerstaatlichem Recht DBAs außer Kraft setzen, Stichwort Treaty Override. Da habe ich zwei Fragen. Zum einen, ist das für euch so ein persönlicher Affront, wenn man jahrelang dann gearbeitet hat und das wird man dann innerstaatlich durch eine andere Abteilung außer Kraft gesetzt, hat man dann Diskussion, hat man wahrscheinlich keine Diskussion, aber emotional ficht dich das an und ficht das die Vertragspartner auch an. Gibt es dann Anrufe manchmal? Was macht ihr denn da eigentlich? Das würde mich mal so interessieren.
Ja, also im Idealfall überrascht uns das nicht, sondern wir kriegen das vorher gesagt, wenn jemand einen Treaty Override plant. Aber ich weiß, das wird immer wieder diskutiert, dass das eigentlich ein Unding ist, aber nach meiner Wahrnehmung, so oft ist das gar nicht. Also ich glaube, jeder Einzelfall ist dann immer ein Aufreger, aber es ist jetzt ja nicht deutsche Steuerpolitik, ständig die eigenen DBAs wieder überschreiben zu wollen. Und was die anderen Staaten angeht, das ist vielleicht auch überraschend, wir kriegen da eigentlich nie Anrufe. Die nehmen das wahrscheinlich irgendwie zur Kenntnis, aber ja, ich weiß auch nicht. Also, wir kriegen da hier keine beleidigten Briefe oder so.
Ich habe eine sehr spezifische Frage. Brasilien, ja. Ich meine, Brasilien haben wir gekündigt. Ich habe es mittlerweile schon gar nicht mehr auf dem Kasten, wann, weil es so lange her ist. Es gab verschiedene Anläufe, mindestens einen ernsthaft mal, wo ja die Delegation nicht empfangen wurde in Brasilia, aus irgendwelchen nicht erkennbaren Gründen, was natürlich keinen politischen Goodwill kauft, das ist auch völlig klar. Gibt es da irgendwie, man hört immer mal wieder was, gibt es da Anstalten, wäre ja in der aktuellen weltpolitischen Lage tatsächlich gar nicht so schlecht, ein paar Brücken Richtung Südamerika zu schlagen.
Ja, also die Forderung der Wirtschaft, dass man da wieder ins Gespräch kommt, die ist nicht neu und die kenne ich auch, seit ich im BMF bin. Also ich kann das leider nicht konkret sagen, weil das auch wiederum bei der Kollegin ist. Und ich glaube, die wäre nicht so begeistert, wenn ich jetzt sagen würde, was bei ihr so alles passiert. Aber dass das ein Anliegen der Wirtschaft ist, das ist uns schon klar.
Ja, das war jetzt, okay, es gibt jede Antwort, jede Frage, aber nicht eine Antwort, aber ich verstehe es, alles klar.
Wie sieht's aus, internationale Arbeit in Gremien, OECD? Daniel, da bist du ja auch auf europäischer Ebene im Rahmen der Mindestbesteuerung sehr aktiv gewesen. Wie gestaltet sich das? Wie viele Leute sitzen dort? In welcher Form gibt es da einen Rücklauf nach Deutschland ins Ministerium? Da gab es ja auch so ein paar manchmal kritische Stimmen, dass man vielleicht die, sagen wir mal, die deutschen, ja, wie soll ich sagen, verschiedenen Stakeholder, nenne ich es mal neutral, mit einbezieht. Ich weiß noch, bei der Ahnung zum Mindeststeuergesetz gab es damals im Bundestag auch die Fragen, wie kann das denn eigentlich sein, dass wir jetzt hier nur eigentlich mit Ja stimmen müssen, weil sonst ist es ja so, dass man nach außen sich blamiert, wenn Deutschland da mitwirkt und so. Man kennt ja, glaube ich, da diesen Spagat, den man da macht. Aber die ganz konkrete Frage, also bei solchen Arbeiten, wie gestaltet sich das auch im Miteinander, ist ja sicherlich auch etwas, was relativ Neues, hat sich in den letzten Jahren stärker noch manifestiert. Wie würdest du die Arbeitsweise da beschreiben? Da seid ihr auch in erster Linie mit dabei, ne?
Ja, genau. Also die OECD ist in verschiedene Arbeitsgruppen organisiert im Steuerbereich. Und die Arbeitsgruppe, die sich um Doppelbesteuerungsabkommen kümmert, die trifft sich dreimal im Jahr, in der Regel in Paris. So für 2 bis 3 Tage kann man sich das vorstellen, manchmal auch länger. Naja, klassischerweise gab es ja so, ich glaube, 34 OECD-Staaten, aber das ist jetzt alles geöffnet worden für dieses Inclusive Framework on BEPS. Also da können 100 und mehr Länder gleichzeitig im Raum sein. Es ist da ziemlich voll. Naja, und dann hat man eben eine Tagesordnung. Das OECD-Sekretariat bereitet das immer vor. Und dann diskutiert man sehr fachlich über die verschiedenen Vorschläge, beispielsweise jetzt zur Änderung des OECD-Musterkommentars. Das hat ein paar Monate gedauert. Ich meine, das Update, das jetzt im November letzten Jahres veröffentlicht worden ist. Und ich würde sagen, gerade im letzten Jahr, so im Frühjahr, im Sommer, war das eine recht intensive Phase. Und da hat man sich aber dann geeinigt. Und das Wichtigste bei solchen Verhandlungsrunden ist nicht nur das, was gesagt wird, wenn man zur Tagesordnung spricht, sondern die Kaffeepausen. Also das OECD-Sekretariat ist sozusagen meisterhaft im Organisieren von Kaffeepausen, weil die dann immer sozusagen alle kritischen Leute zusammenziehen und versuchen, Kompromisse auszuloten. Und wenn da die Sitzung wieder beginnt, sind sich auf einmal alle einig, wo man sich vorher noch nicht einig war. Aber anders funktioniert es ja gar nicht. Also man muss dann gucken, wie man Kompromisse auslotet. Und das klappt meistens sehr gut. Also fast immer kommt man irgendwie zu einem Ergebnis. Und Paris ist ja auch ein ganz schöner Ort, um sich ohnehin mal miteinander zu treffen. Abends kann man dann noch zusammen irgendwie ins Restaurant gehen. Das hilft natürlich auch.
Und man merkt in der Kaffeepause auch, ganz im Ernst, der Kaffee bei der OECD, der hat ja Preise, da meint man irgendwie, man ist im 6-Sterne-Plus-Luxus-Resort an der Riviera oder irgendwie und schmeckt nur dann auch nicht so besonders gut. Wahrscheinlich ist der Trick des OECD-Sekretariats, dass sie dann einfach einen Kaffee ausgeben, den sperrigen Delegierten, Und das reicht dann vielleicht schon.
Vielleicht ein Unterschied auch zum Bundestag. Da ist es nicht so teuer, kann ich mich erinnern. Muss man ja auch mal den Kaffee selbst erwerben, wenn man da drin ist. Das hat sich also auch wie vor ein paar Jahren umgestellt. Da ist halt nicht okay. Ob der besser schmeckt, weiß ich nicht. Den OECD-Kaffee kenne ich nicht so gut, deswegen.
Nicht so ein Knaller.
Ja, Mensch, also jetzt überlege ich mal. Christian, wir haben die Liste, glaube ich, schon ziemlich abgearbeitet. Wir haben noch eine letzte Frage, die wollen wir noch pro forma doch stellen, wenn wir so ein bisschen ein paar letzte Minuten haben. Mal Stichwort der Rechtsfolgenabschätzung. Also Daniel, da hatten wir auch im Vorfeld kurz gesprochen. Da gibt es bei euch eine eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt. Auch mal ja gerne ein Thema für die Diskussion, wie man zu den Werten kommt. Was kannst du dazu sagen, ja?
Also du meinst die fiskalischen Auswirkungen von geplanten
Genau,
Steuern?
richtig.
Ja, genau. Also wenn man sich Gesetzesentwürfe anschaut, ist das vorne ja mal in dem allgemeinen Begründungsteil das sogenannte Tableau, wo steht also, wie die steuerlichen Auswirkungen in den nächsten Jahren sein werden, voraussichtlich. Da haben wir eigene Leute für, die sich da gut auskennen. Die haben auch entsprechendes studiert. Die sind im Zweifel keine Juristen, sondern haben eher ein ökonomisches oder sogar mathematisches Verständnis. Die berechnen das. Die haben da eigene Methoden, Verfahren und greifen auch noch auf weitere Expertise zurück. Und die kommen dann zu diesen Einschätzungen. So, das ist natürlich immer auch politisch total relevant, weil Zahlen versteht jeder sofort. Das ist auch für die Journalisten immer das Wichtigste, ne? Was kostet das oder was bringt das? Deswegen sind die Zahlen immer besonders im Fokus. Ja, das ist Teil der Gesetzgebung, diese Zahlen damit reinzunehmen. Ich weiß, dass nicht jeder immer vollends überzeugt ist von den Zahlen, die da rauskommen, aber ich kann nur sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, die nehmen das sehr ernst.
Die müssen wir irgendwann hier auch nochmal einladen, Christian. Da müssen wir aber noch ein bisschen volkswirtschaftlichen Sachverstand dazu holen. Ich kann das gar nicht beurteilen, letztlich, auch wenn ich aus der Region der Betriebswirte komme, ja.
Bei einiger einordnen zu können, braucht man keinen volkswirtschaftlichen Sachverstand, aber bei vielen anderen ist es bestimmt anders und natürlich kann man ja immer mal daneben liegen. Ohne jetzt Beispiele zu nennen, wie zum Beispiel wieder die Mindeststeuer, die globale. Was war die Schätzung nochmal, Arne? Weißt du es noch?
Nee, ich weiß es nicht mehr, ich habe es verdrängt.
Befolgungsaufwand, das war eine bizarr niedrige Zahl, die kriegen wir wahrscheinlich alleine schon auf die Reihe, aber wie gesagt, da kann man sich irren und oft liegen sie bestimmt richtig. Sollten wir mal eine Runde drehen, das wäre interessant.
Lieber Daniel, vielen lieben Dank. Ich gucke hier gerade auf unser Countdown. Das sieht noch 20 Sekunden aus. Also von daher wird es heute eine absolute Punktlandung. Ich habe zwischendurch schon gesagt, ihr werdet wahrscheinlich demnächst jetzt eine Vielzahl von Bewerbungen bekommen an der Stelle. Wenn dann doch niemand dabei ist, der den ihr nehmen könnt, könnt ihr die gerne an uns weiterleiten. Also an der Stelle einfach meine E-Mail-Adresse weiterschicken. Nehmen wir dann gerne auf jeden Fall. Kein Scherz, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. War sehr interessant, sehr kurzweilig und freuen uns auf jeden Fall, dass wir uns vielleicht bei der nächsten Anhörung mal wieder dann sehen an der Stelle. Oder bei der nächsten ISDR-Sitzung, die ist ja schon bald, ne? Die haben wir jetzt in 2 Wochen, glaube ich, ne? Das kann man hier, glaube ich, sagen, weil das ja mit Becken Podcast ist, der zusammen sozusagen organisiert wird, dass wir das nächste Mal sehen, wo wir uns dann, glaube ich, austauschen. Also erstmal vielen Dank für die Teilnahme an diesem Format.
Macht's gut. Ciao.
Danke. Tschüss.
Ja, tschüss. Hat mir auch Spaß gemacht. In deine Bewerbung, Arne, die lege ich ganz oben auf den Stapel.
Ja, das gucke ich, die bin ich schon am Schreiben hier. Okay, bis dann. Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.